Und er lernte, obwohl er ein Sohn war, von den Dingen, die er erlitt, den Gehorsam. Und nachdem er vollkommen gemacht worden ist, wurde er der Urheber ewigen Heils für alle, die ihm regelmäßig gehorchen. Auf Vers 10 gehen wir später ein. Es kommt euch vielleicht ein wenig seltsam vor, dass es hier über Jesus heißt, er sei vollkommen gemacht worden. Man könnte ja entgegnen, ich dachte, Jesus sei immer vollkommen. Nun, was sein sündloses Wesen betrifft, war und ist er das auch. Aber hier ist davon die Rede, dass er der Urheber ewigen Heils wurde. Als Urheber ewigen Heils musste er vollkommen gemacht werden. Er musste alle Dinge durchmachen, die notwendig waren, um ihn in die Lage zu versetzen, das Heil anzubieten und Urheber dieses Heils zu werden. Vollkommen gemacht werden hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Umgang mit Sünde zu tun. Doch wenn wir Sünde haben, können wir nicht vollkommen gemacht werden, ohne etwas gegen diese Sünde zu unternehmen. Die Tatsache, dass wir in einem Prozess stehen, in dessen Verlauf wir vollkommen gemacht werden, heißt nicht notwendigerweise, dass wir gesündigt haben. Man könnte nämlich das Wort vollkommen hier auch mit reif übersetzen. Wir werden zur Reife gebracht oder zur Vervollständigung oder zur Erfüllung, um in den ewigen Absichten Gottes genau das zu sein, wozu Gott uns bestimmt hat. In diesem Sinne muss jeder von uns diesen Prozess durchlaufen, in dessen Verlauf wir vollkommen, reif, vollständig gemacht werden. Jesus ist uns darin ein Vorbild und wir müssen diesem Vorbild folgen. Bitte beachtet zwei Dinge. Zunächst einmal gehört Leiden dazu. Ich persönlich habe den Eindruck, dass jeder, der vollkommen gemacht wird, auch Leiden wird durchlaufen müssen. Ich glaube, dass man um das Leiden keinen Bogen machen kann. Auch hier habe ich wieder den Eindruck, dass die Präsentation biblischer Wahrheit, wie sie in unserer heutigen Zeit vorgetragen wird, häufig schwerwiegende Mängel aufweist, indem sie den Gedanken nahelegt, dass man eigentlich gar nicht leiden müsse. Meiner Auffassung nach hat Jesus selbst bewiesen, dass diese Sichtweise falsch ist. Er musste leiden. Es gab für ihn keine andere Möglichkeit, vollkommen gemacht zu werden. Ich persönlich neige zu der Anschauung, dass Leiden ein Teil dieses Prozesses ist, durch den du vollkommen gemacht wirst. Wenn du dem Leiden auskommen möchtest, bezweifle ich zunächst, ob dir das überhaupt gelingen wird, und wenn ja, wirst du nicht zur Vollkommenheit gelangen. Das andere Element dieses Prozesses, in dem wir vollkommen gemacht werden, ist Gehorsam. Er lernte Gehorsam von den Dingen, die er erlitt. Ich sage euch ein Geheimnis, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man Gehorsam lernen kann. Wisst ihr wie? Indem man gehorcht. Vor einigen Tagen hörte ich mich selbst im Radio predigen und ich sage manchmal wirklich Dinge, die ich mir zu Herzen nehmen muss. Ich hörte mich im Radio sagen, es gebe nur einen Weg, wie man ausharren lernen könne, nämlich indem man ausharrt. Es gibt im geistlichen Leben einige ganz einfache Wahrheiten, um die man liebend gerne einen Bogen machen würde, was jedoch nicht möglich ist. Es gibt nur einen Weg, um ausharren zu lernen, indem man ausharrt. Und genauso gibt es nur einen Weg, um Vollkommenheit zu erlangen, nämlich indem man gehorcht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man Gehorsam lernen kann, nämlich indem man gehorcht. Jesus war nie ungehorsam, aber er musste lernen, was es heißt, zu gehorchen. Das Entscheidende von alledem, was er lernte, wird in dem Bericht über Gethsemane auf den Punkt gebracht, wenn es heißt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube, das ist für die Persönlichkeit eines jeden Menschen etwas Schmerzhaftes. Ich unterhielt mich vor kurzem mit einem Bruder, der eine Gemeinde auf Jamaika leitet. Ich war vor einem Jahr bei ihnen gewesen und hatte ihnen einige Ratschläge gegeben, und er erzählte mir, was daraus geworden war. Er sagte, es entwickelt sich alles eigentlich recht gut, aber er sagte auch, wir leiden innerlich, und deutete dabei auf seinen Magen. Ich wusste, was er meint. Ich frage mich, wie viele von euch wissen, was er meint. Worum geht es bei diesem Leiden? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es gibt keinen anderen Weg. Beachtet, wie sehr hier der Gehorsam betont wird. Er lernte Gehorsam. Indem er Gehorsam lernte, wurde er zum Urheber des Heils. aber er ist nur für jene der Urheber des Heils, die ihm gehorchen. Es gibt keine Möglichkeit, diesem Thema Gehorsam zu entrinnen. Im Griechischen steht hier die Verlaufsform der Gegenwart und deshalb übersetzte ich für alle, die ihm regelmäßig gehorchen. Der 10. Vers ist nun eine Art Zusammenfassung. Nachdem er von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet oder angesprochen oder genannt wurde. Um hohe Priester zu werden, musste Jesus sich erst qualifizieren. Das geschah nicht automatisch. Ich wies in der vorigen Lehreinheit schon darauf hin, dass seine Ernennung auf Gottes Entscheidung zurückging, nicht auf die von Menschen. Doch Gott wählte ihn aus, weil er die Bedingungen erfüllte. Die Wahrheit hat also zwei Seiten. Und das ist etwas, das unbedingt, nachdrücklich unterstrichen werden muss. Jesus musste sich den Platz, den er jetzt hat, verdienen. Er bekam ihn nicht, weil er der Lieblingssohn Gottes war. Ich denke, das kommt in Philipper 2 sehr klar heraus. Wir brauchen nur Vers 8 und 9 zu lesen. Um den Gesamtzusammenhang zu verstehen, müssten wir ab Vers 6 lesen, wo die Beschreibung der Demütigung Jesu anfängt. Ich möchte hier nur auf den Höhepunkt eingehen und lese deshalb nur Vers 8 und 9. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Beachtet das Wort darum. Er hat sich diese Erhöhung verdient. Er hat die Bedingung erfüllt. Das geschah nicht willkürlich. Analog dazu erfüllte er auch in unserer Passage in Hebräer 5 die Bedingungen, um hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu werden. Nun weiter in Hebräer 5,11. Über ihn, Melchisedek, haben wir viel zu sagen. Und es lässt sich schwer erklären, weil ihr im Hören träge oder abgestumpft oder faul geworden seid. Es heißt hier im Hören abgestumpft, aber damit ist eine geistliche Abstumpfung gemeint. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass in den meisten Fällen der Heilige Geist wie ein Schiedsrichter darüber entscheidet, was Zuhörer von einem Prediger bekommen. Ich möchte das erklären. Ich kann auf zwei verschiedenen Konferenzen oder in zwei verschiedenen Gemeinden predigen. Ich habe dabei dieselbe Botschaft und dasselbe Skriptum. Ich kann genauso lange im vorbereitenden Gebet verbringen. Doch an einem Ort bin ich kaum dazu in der Lage, das zu vermitteln, was ich sagen möchte, während ich am anderen Ort kaum zu predigen aufhören kann. Ich sage Dinge und denke mir dann, woher habe ich das eigentlich gewusst? Und ich habe erkannt, dass der Unterschied nicht an mir liegt. Der Unterschied liegt an den Zuhörern. Der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Wächter über die Schätze des Wortes Gottes. Er wirft seine Perlen nicht vor die Schweine, auch wenn wir es versuchen mögen. Und das ist wirklich erstaunlich. Wenn ich eine Gemeinde besonders gut kenne, spielen noch viele andere Faktoren mit. Doch wenn ich in eine Gemeinde gehe, die ich überhaupt nicht kenne und zwei- oder dreimal zu ihr spreche, bekomme ich einfach nur anhand dessen, was der Heilige Geist durch mich vermittelt oder nicht vermittelt, einen recht guten Eindruck davon, ob diese Gemeinde im Segen Gottes lebt oder nicht. Denn wenn die Menschen nicht hören können, was nutzt es dann zu reden? Ich sage manchmal, was nutzt es, Wasser in eine Flasche gießen zu wollen, die verkorkt ist? Und diese Menschen hier, an die sich der Hebräerbrief richtet, waren wirklich nicht in der Lage zu hören und sie werden hier dafür getadelt. Bemerkenswert finde ich, dass sich ein wesentlicher Teil des Hebräerbriefs um das Hohepriestertum Melchisedeks dreht. Doch wenn man ins Alte Testament geht und sich die Verweisstellen ansieht, die auch in eurer Studienhilfe vermerkt sind, stellt man fest, dass Melchisedek im Alten Testament nur 3 oder 4 Mal erwähnt wird. 3-mal in 1. Mose und 1-mal im Psalm 110. Der natürlich denkende Mensch würde sagen, nun, Melchisedek ist nicht so wichtig. Ganz im Gegenteil. Er ist ungemein wichtig. Er ist von einzigartiger Bedeutung. Er ist im Grunde das einzige Bild, das wir überhaupt vom Hohepriestertum Jesu haben. Deshalb solltet ihr sorgfältig sein, wenn ihr das Alte Testament lest. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Bedeutung von Dingen, die in der Schrift vorkommen, ist auch die Tatsache, dass der Apostel Paulus in gewisser Weise die ganze Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben auf einen halben Vers im Propheten Habakuk stützt. Und manche wissen nicht einmal, wo Habakuk ist. Es ist gut, dass Paulus wusste, wo Habakuk ist, nicht wahr? Das gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir uns dem Alten Testament nähern sollen. Machen wir nun weiter in Hebräer 5,12. Denn während ihr mittlerweile Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass euch jemand lehre, was die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Diese Passage kann man auf mehrerlei Weise übersetzen. Ich denke, man sollte am besten sagen, was die grundlegenden Elemente der Aussprüche Gottes sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in der Bibel grundlegende Wahrheiten gibt. Einige Wahrheiten sind grundlegend und einige sind, wie soll ich sagen, weiterführender Natur. Und aus dieser Passage hier lernen wir unter anderem, dass man im Grunde nicht zu einer höheren Wahrheit voranschreiten kann, wenn man die grundlegende Wahrheit noch nicht gemeistert hat. Ich möchte nicht negativ erscheinen, aber was diese grundlegenden Wahrheiten betrifft, bezweifle ich, ob es wirklich in unserem Land sehr viele Menschen gibt, die sich selbst als errettet bezeichnen, die in einer nennenswerten Art und Weise diese grundlegenden Wahrheiten überhaupt ergriffen haben. Ich denke, es wäre eine großzügige Schätzung, wenn man sagen würde, dass es 10% sind. Ich habe in diesem Zusammenhang viele Erfahrungen gemacht, weil ich viel herumkomme und Menschen aus verschiedenen Sparten des Leibes Christi treffe. Wie ich bereits in der Einleitung sagte, hatten die Empfänger des Hebräerbriefs alle Privilegien. Sie waren von ihrer Herkunft her Juden, das Gesetz des Mose, die 10 Gebote, der Dienst im Tempel, die Anforderungen für Heiligkeit, all das war ihnen vertraut. Aber sie stagnierten. Sie machten keine Fortschritte mehr. Sie hätten eigentlich schon imstande sein sollen, anderen Menschen die Wahrheit Gottes weiterzugeben, und mussten nun jedoch feststellen, dass sie immer noch in der ersten Klasse waren und jemanden brauchten, der sie lehrte. In welcher Klasse bist du? Wo stehst du? Weißt du genug, um andere lehren zu können? Meine Erfahrung mit der Ausbildung von Lehrern hat mir eines gezeigt. Du weißt erst dann, wie viel du weißt, wenn du versuchst, jemand anderen zu lehren. In diesem Augenblick findest du es heraus. Der Autor des Hebräerbriefs setzt seinen Tadel fort und es ist eine sehr strenge Zurechtweisung. Er sagt in Vers 12, denn ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Baby. Es liegt auf der Hand, dass man grauhaarig und dennoch ein geistliches Baby sein kann. Man kann den Herrn seit 20 Jahren kennen und immer noch ein geistliches Baby sein, denn diese geistliche Reife wird nicht am Lebensalter gemessen. Weiter in Vers 14. Die feste Speise aber gehört den Vollkommenen oder den Reifen oder Erwachsenen, es ist dasselbe Wort. Jenen, die durch Übung ihre Sinne geschult haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Hier lernen wir also, dass wir einzig und allein dadurch ein reifes geistliches Verständnis bekommen können, dass wir regelmäßig unsere Sinne üben und trainieren, damit wir zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Damit sind nicht unsere physischen, sondern unsere geistlichen Sinne gemeint. Es gibt eine Stelle im Philipperbrief, die sich genau darauf bezieht. Merkt euch mal den Hebräerbrief ein und schlagt Philipper 1 auf. Ich übersetze euch auch diese Passage aus dem Stegreif, weil ich keine englische Übersetzung gefunden habe, die wirklich auf den Punkt kommen würde. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde es mal versuchen. Philipper 1, Abvers 9. Und um dieses bete ich, damit eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Unterscheidung. Ich weiß nicht, welches Wort ich hier verwenden soll. Im Griechischen steht hier das Wort Aisthesis, von dem sich unser Wort Ästhetik ableitet. Was ist nun ein ästhetischer Mensch? Jemand, der Sensibilität für die Feinheiten von Kunst oder Musik zeigt. Ein Mensch, der seine Wahrnehmungsfähigkeit kultiviert hat. Er geht in eine Gemäldegalerie und findet auf Anhieb jene Bilder heraus, die zu betrachten es sich lohnt. Oder er hat so viel Musik gehört, dass er in der Lage ist, hochklassige von minderwertiger Musik zu unterscheiden. Wir sind uns wohl einig darüber, dass dies nicht von heute auf morgen geschieht, man muss das üben. Philipper 1,10, damit ihr rein oder aufrichtig oder ohne Arglist und unanstößig seid. In manchen Übersetzungen heißt es lauter und unanstößig oder rein und untadelig. Ich möchte nicht allzu lange damit zubringen, aber dieses Wort bezeichnet jemanden, der anderen keinen Anstoß bietet. Du bist für andere nicht der Stein des Anstoßes. Wenn du die Verfeinerung deiner geistlichen Wahrnehmung nicht übst und nicht kultivierst, wirst du es auch nicht vermeiden können, anderen ein Stein des Anstoßes zu sein. Die meisten von uns können wahrscheinlich auf Zeiten in ihrem Leben zurückblicken, in denen sie genau das getan haben und geistlich recht grobschlächtig waren. Manchmal höre ich Prediger Witze erzählen, die schon in Ordnung sind. Sie sind nicht vulgär, aber ich denke, sie zeugen nicht von geistlicher Feinsinnigkeit. Ich muss jedoch dazu sagen, dass es auch Zeiten gibt, in denen Prediger witzig sind und dies vom Heiligen Geist gegeben wird und dann hat es etwas sehr Befreiendes an sich. Nur damit ihr wisst, dass ich nicht engstirnig bin. Es gibt Zeiten, in denen unsere Einstellung gegenüber einem anderen Menschen, der Hilfe braucht, gesetzlich und schroff und unempfindsam ausfällt. Wir haben diese Art geistlicher Sensibilität noch nicht kultiviert. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich Gott gegenüber empfindsamer bin als anderen Menschen gegenüber. Ich kenne andere, die Menschen gegenüber empfindsamer sind als Gott gegenüber. Wir brauchen beides. Lesen wir weiter im Philipperbrief. Ich denke, der Heilige Geist hat mich hier auf eine sehr wichtige Schiene gesetzt. Damit ihr rein und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Ehre und zum Lobpreis unseres Gottes. Hier wird unter anderem auch noch deutlich, dass wir diese geistliche Sensibilität kultivieren müssen, wenn wir mit der Frucht der Gerechtigkeit erfüllt werden wollen. Nun zurück zu Hebräer 5,14. Die feste Speise aber gehört den Vollkommenen, den Reifen oder Erwachsenen, jenen, die ihre geistlichen Sinne geübt haben. Für üben steht hier im Griechischen das Wort, von dem sich unser Wort Gymnastik oder Gymnasium ableitet, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es macht mich traurig zu sehen, dass man Charismatiker mit fast allem hinters Licht führen kann. Manchmal, wenn ich mein Bestes versucht und ihnen mein Bestes gegeben habe, bin ich traurig darüber, wenn ich sehe, wie leicht sie sich dann von etwas anderem an der Nase herumführen lassen. Ein befreundeter Prediger predigte einmal in einer bestimmten Gemeinde. Nach seiner Predigt kam eine Frau zu ihm und sagte, Bruder so und so, ich liebe deine Predigten. Du und Bruder so und so, ihr seid meine beiden Lieblingsprediger. Wenn ich euch nun sagen würde, wer die beiden sind, werdet ihr ganz leicht feststellen können, dass die beiden überhaupt nicht unter einen Hut zu bringen sind. Was eigentlich als Kompliment gedacht war, war im Grunde eine Beleidigung. Diese Frau hatte ihre geistliche Wahrnehmungsfähigkeit noch in einem kaum wahrnehmbaren Maße geübt und trainiert. Und manche Leute haben es verdient, an der Nase herumgeführt zu werden. Ein Punkt, an dem ich sehe, wie Menschen an der Nase herumgeführt werden, und das ist etwas, das auch einige von euch treffen wird, sind Opfer und Spenden. Ein bestimmter Prediger steht auf und beschreibt mit bebender Stimme notleidende Menschen an irgendeinem Ort, die unbedingt Hilfe brauchen, und er sagt, Gott hat mir gezeigt, dass 5 Menschen hier sind, von denen jeder $1,000 geben wird. Bruder oder Schwester, wenn du darauf hereinfällst, dann hast du es nicht anders verdient. So etwas macht mich krank. Ich war schon in Veranstaltungen, wo ich am liebsten aufstehen und hinausgehen wollte. Ich dachte mir, wie kann es jemand wagen, mit geistlicher Macht zu spielen und sie nur des Geldes wegen ausnutzen? Was unternimmt man dagegen? Übe und trainiere deine Sinne. Wenn du einmal an der Nase herumgeführt worden bist, dann triff eine feste Entscheidung. Entscheide dich, dass du nicht noch einmal in dieser Art und Weise dich hinters Licht führen lassen wirst. Gut, machen wir weiter mit Kapitel 6. Das ist eigentlich wirklich ein Sieg. Wir haben in weniger als 2 Lehreinheiten ein ganzes Kapitel durchgemacht. Das ist wirklich unerhört, aber es war ja auch ein kurzes Kapitel. Wir sind nun in Kapitel 6, Vers 1 angelangt, wo es heißt: Deshalb lasst uns oder wollen wir das Wort vom Anfang des Christus hinter uns lassen oder von hier aus weitergehen und zur Vollkommenheit oder Reife weitergehen. Das ist die 5. Lasst uns Bibelstelle. In der ersten Studienhilfe auf Seite 8 findet ihr eine Liste mit den 12 Bibelstellen der Aufforderung Lasst uns. Die 5. ist also Hebräer 6,1. Es ist auch die 2. Stelle, die eine praktische Anwendung erforderlich macht. Die praktische Anwendung, die hier empfohlen wird, heißt Weitergehen zur Reife oder Vollkommenheit, was ja auch dem Grundtenor des Hebräerbriefs entspricht. Zurück zum Text. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus hinter uns lassen und zur Vollkommenheit oder Reife weitergehen und nicht wieder einen Grund der Buße von toten Werken und des Glaubens an Gott legen. Hier halten wir inne, weil wir uns die 6 grundlegenden Lehren zusammen in einem Block betrachten wollen. Ich möchte nur darauf hinweisen, was die Formulierung »Lasst uns weitergehen« hier bedeutet. Ich denke, in manchen Übersetzungen heißt es nicht weitergehen, sondern zuwenden oder vorwärts drängen. Im Griechischen steht das Verb jedoch im Passiv und heißt, lasst uns vorwärts getragen werden. Eine Parallelstelle wäre 2. Petrus 1,21, wo es heißt, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern Männer Gottes sprachen, als sie vom Heiligen Geist vorwärts getragen wurden. Hier steht dasselbe Wort wie in Hebräer 6,1. Ich sage das, weil ich denke, dass damit klar wird, dass es nicht einzig und allein von unserem Willen abhängt, ob wir vorwärts gehen oder nicht. Wir können nur vorwärts gehen, wenn der Heilige Geist uns trägt. So wie die Menschen auch nur weissagen können, wenn sie vom Heiligen Geist getragen werden. Und wir werden eines sehen, wenn wir vorwärts gehen wollen und wenn der Heilige Geist uns vorwärts tragen soll, müssen wir eine Bedingung erfüllen. Wenn wir die Bedingung nicht erfüllen, qualifizieren wir uns auch nicht dafür, weiterzugehen. Nun sehen wir uns Vers 1 und 2 an, wo die 6 grundlegenden Lehren erwähnt werden. Nicht wieder einen Grund der Buße, von toten Werken und des Glaubens an Gott legen, der Anweisung über Taufen, Handauflegung, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. Vor vielen, vielen Jahren machte Gott mir klar, dass der christliche Glaube ein Lehrfundament hat und dass das hier dieses Fundament ist. Zu jener Zeit, also um das Jahr 1964, als ich zum ersten Mal etwas mit der charismatischen Bewegung zu tun hatte, erkannte ich, dass viele Menschen in den Wirkungskreis des Heiligen Geistes kamen, die diese Grundlage nicht hatten. Aus diesem Grund begann ich ein Radioprogramm, in dem ich über diese 6 Grundlagenlehren lehrte. Zu jener Zeit war eine Sekretärin bei Boeing in Seattle gerade etwas unterbeschäftigt und ihr Boss erlaubte ihr, den Text abzutippen. Daraus wurden schließlich 7 Bücher mit dem Titel Foundation Series, Grundlagenserie, die heute im Deutschen biblische Fundamente heißen. Ich las vor kurzem einen wunderbaren Brief eines jungen jüdischen Gläubigen, der sich in den vergangenen 6 Monaten mein Radioprogramm anhörte. Er ist offensichtlich ein junger Mann mit großem Unterscheidungsvermögen, denn er sagt, dass die Sonne über Derek Prince auf- und untergeht und er meint, warum solle man überhaupt etwas anderes lesen als die biblischen Fundamente und leben aus Glauben? Nun, ich sage das nur so zum Spaß, aber es ist wirklich einer der beeindruckendsten Briefe, den ich jemals von einem Hörer meines Radioprogramms bekommen habe, in dem beschrieben wird, was grundlegende Lehre für die Menschen tun kann. Seit ich Christ geworden bin, bin ich mir absolut sicher, dass die Menschen Veränderung erfahren würden, wenn ich sie dazu bringen könnte, mit großer Aufmerksamkeit systematischer Bibellehre zuzuhören. Ich stellte das in der britischen Armee fest, als ich noch ein ganz junger Christ war. Ich begegnete dem Herrn mitten in der Nacht in einer Armeekaserne im Juli 1941. Im November darauf war ich bereits in der nordafrikanischen Wüste. Ich war der einzige Christ, der in meiner ganzen Einheit, die etwa 200 Personen umfasste, irgendein Lebenszeichen von sich gab. Nach einiger Zeit fragte ich mich, was ich dagegen unternehmen solle. Deshalb fing ich eine Bibelstunde an. Ich war selbst nie in einer Bibelstunde gewesen und wusste auch nicht, wie man eine Bibel richtig herumhält, aber dennoch kündigte ich meinen Kameraden an, ich werde eine Bibelstunde beginnen. Dann dachte ich mir, wo soll ich bloß anfangen? Ich bin ein Mensch, der immer am Anfang beginnt, also dachte ich mir, ich fange wohl am besten am Anfang an. Ich dachte aber, bis zu 1. Mose zurückzugehen sei etwas zu weit weg, weshalb ich am Anfang von Matthäus begann. Wir fingen an mit dem Stammbaum und allem anderen und kämpften uns wirklich durch. Wir trafen uns im Freien, in der Wüste, im Schatten eines Dreitonners. Mein engster Freund zu jener Zeit war ein Mann, der in etwa so alt war wie ich. Er war der Erste gewesen, der mich als Christ erlebt hatte, weil er mitten in der Nacht aufwachte und mich lachend auf dem Rücken am Boden liegend vorfand. So wurde ich Christ. So wird nicht jeder Christ. Es dauerte eine Zeit, bis mir klar wurde, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Christ zu werden. Ich hörte mir die Erfahrungen anderer Leute an. Wenn sie nicht früher oder später auch lachend am Boden lagen, konnte ich kaum glauben, dass sie wirklich errettet waren. Mein bester Freund war jedenfalls glücklicherweise nicht religiös. Wenn er religiös gewesen wäre, wäre mein Leben recht elend gewesen, aber er hatte die Einstellung, jeder macht seine Sache, und wenn er das macht, ist er trotzdem mein Freund. Als ich mit der Bibelstunde anfing, nahm er auch daran teil. Und wir kämpften uns durch die ersten 7,5 Kapitel von Matthäus. Als nächstes wollte ich über Matthäus 7, 13 und 14 sprechen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Und er sagte zu mir, Derek, alter Kumpel, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich nicht länger an deiner Bibelstunde teilnehmen werde. Ich fragte, warum nicht? Er sagte, weil ich weiß, dass ich bekehrt werde, wenn ich das tue. Nun, man kann darüber lächeln, aber das ist mit das Tragischste, was jemals ein Mensch zu mir gesagt hat. Jahre später, nach dem Krieg, traf ich ihn in einer U-Bahn-Station in London. Lydia und ich besuchten ihn bei sich zu Hause, führten seine Frau zum Herrn und sie wurde eine engagierte Christin und ist es noch heute. Später bekam ich einen eigenartigen Brief von ihm und darin schrieb er, ich weiß nicht, was du mit mir machst, aber tu es nicht. Ich betete für ihn. Ob es richtig war oder nicht, ich hörte zu beten auf. Danach verloren wir uns aus den Augen und ich sah ihn etwa 20 Jahre lang nicht mehr. Eines Tages bekam ich einen Brief, als ich hier in Fort Lauderdale war. Er hatte vom Pastor einer Pfingstgemeinde in Großbritannien meine Adresse bekommen und mir geschrieben. Ich denke, Ruth hat den Brief gelesen. Er war eine Auflistung von vielen Dingen, in denen er auf schreckliche Weise gescheitert war und versagt hatte. Er ist ein begabter Mann und hatte auch in verschiedener Hinsicht Erfolg, doch mit seinem Leben war es ständig bergab gegangen. Und er schrieb mir mit der Frage, ob ich glaube, ich könnte ihm helfen. Wir verabredeten uns in einem Hotel in England. Seine Frau war wie eine Blume, die in voller Blüte stand, als wir uns trafen. Sie war in wenigen Augenblicken geistlich wach geworden, aber ich war nicht in der Lage gewesen, ihm zu helfen. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte enden wird, doch nachdem wir uns unterhalten und ich ihm meinen Rat gegeben hatte, sagte ich, ich muss dir noch eines sagen, du bist in deinem Herzen ein Rebell. Er erwiderte, das stimmt. Und auch seine Frau bestätigte das. Er war ein guter Mann, ein guter Ehemann, ein guter Vater, aber trotzdem eine gescheiterte Existenz. Ich weiß nicht, ob mir jemals eindringlicher vor Augen geführt wurde, wie ernst und entscheidend die Frage ist, wie man auf Gott reagiert. Mein Freund hatte seine Chance gehabt und er hatte sich bewusst von Gott abgewandt. Ich vertraue darauf, dass Gott sich seiner immer noch erbarmen kann, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass er es tun wird. Versteht ihr? Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn durch seinen Geist. Meint nicht, ihr könntet zu jeder Zeit, nach Belieben, mit Gott Dinge bereinigen, denn es ist nicht so. Wenn Gott dir nicht hilft, kannst du nicht einmal den ersten Schritt in diese Richtung gehen. Nun, das war ein langer Einschub, aber ich denke, der Herr möchte, dass dies im Rahmen dieser Lehreinheit gesagt wird. Denn irgendwie hat es für mich den Anschein, dass ich mich nach Kräften bemühen kann. Doch am Ende dieser Lehreinheiten werde ich immer sehr ernst. Ich denke, Gott ist ernst. Habt ihr das gewusst? Ich denke, Gott ist vielleicht viel ernster als die meisten von uns. Und wer mich kennt, weiß, dass ich kein ausgesprochen trübseliger oder verdrießlicher Mensch bin. Es gibt eben einen Unterschied zwischen dem, dass man ernst ist, und dem, dass man verdrießlich ist. Was soll ich tun? Ich muss euch meine biblischen Fundamente ans Herz legen. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen auf diese 6 grundlegenden Lehren zu sprechen kommen, weil sie ja in den Büchern ausführlich behandelt werden. Wenn ihr sie noch nie gelesen habt, könnt ihr sie euch ja besorgen. Betrachten wir uns nun die ersten beiden grundlegenden Lehren. Wir werden, so Gott uns hilft, diese Liste dann in unserer nächsten Lehreinheit fortsetzen. Was ist die erste grundlegende Lehre? Buße. Buße ist ausnahmslos und unausweichlich der erste Schritt hin zu Gott. Man kann Buße nicht umgehen. Ohne aufrichtige Buße kann man zwar oberflächlich betrachtet gewisse Resultate im geistlichen Leben erzielen, doch früher oder später wird sich das bemerkbar machen. Wenn ich in der Seelsorge Menschen mit all ihren Problemen helfe, mit finanziellen Problemen, mit Eheproblemen, mit geistlichen oder dämonischen Problemen, habe ich in der heutigen Zeit den Eindruck, dass 50% dieser Probleme darauf zurückzuführen sind, dass der Betreffende nicht wirklich richtig Buße tut. Buße ist der erste Grundstein, für den es keinen Ersatz gibt. Es gibt keinen Weg drumherum und es gibt nichts, was man an die Stelle von Buße setzen könnte. Was ist Buße? Buße ist in erster Linie eine Entscheidung und kein Gefühl. Ich habe es schon erlebt, dass Menschen sehr emotionell werden, aber nicht Buße tun. Und ich habe Menschen schon ohne sichtbare emotionelle Regungen Buße tun sehen. Es gibt allerdings so etwas wie eine göttliche Trübsal, die uns zur Buße führt. Und auch das habe ich erlebt. Buße liegt nicht im Bereich der Emotionen, sondern im Bereich des Willens. Buße ist eine Willensentscheidung. Das griechische Wort für Buße bedeutet Sinnesänderung. Das hebräische Wort, das im Alten Testament verwendet wird, bedeutet umkehren. Und das ist so typisch. Das Griechische konzentriert sich immer auf innere Vorgänge, während sich das Hebräische stets auf die Praxis und auf praktische Auswirkungen konzentriert. Man muss deshalb beide zusammen betrachten. Buße tun heißt anders denken und in der Praxis umkehren. Du gehst deinen eigenen Weg. Du triffst deine eigenen Entscheidungen, du lebst nach deinen eigenen Maßstäben und tust das, was du willst. Vielleicht tust du das ja auch in einem religiösen Rahmen. Vielleicht lautet jeder zweite Satz von dir Preis dem Herrn. Aber du hast nie Buße getan, weil du nie dein Denken, deinen Sinn verändert hast. Und dann hast du Probleme. Du kommst zu einem Prediger und sagst, treiben Sie diesen Dämon aus mir aus. Korrigieren Sie bitte meine Frau. Helfen Sie mir mit meinen Finanzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jede sekundäre Hilfe umsonst ist, wenn keine Buße vorausgeht. Denn auch wenn dein Problem vordergründig gelöst wird, wirst du früher oder später noch tiefer drinstecken. Es heißt hier Buße von toten Werken. Was sind tote Werke? Soweit ich es verstehe, ist alles, was nicht aus Glauben geschieht, ein totes Werk. Römer 14,23 ist die einzige Schriftstelle, für die wir jetzt noch Zeit haben. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles aber, was nicht aus Glauben ist oder aus Glauben herauskommt, ist Sünde. Alles, was du tust, was du nicht im Glauben tust, ist was? Sünde. Und deshalb musst du darüber Buße tun. Es ist ein totes Werk. Es steckt kein Leben drin. Die einzige Grundlage für ein gerechtes Leben ist was? Glaube. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Deshalb müssen alle Menschen Buße tun. Nun, hier schließen wir diese Lehreinheit ab und machen mit Gottes Hilfe in der nächsten Lehreinheit weiter.